Input Podcast, powered by Landau Media.
Für mich ganz persönlich ist dieses nun folgende sehr ausführliche Gespräch einer der nerdigsten Talks für ein Fachthema. Immerhin ist diese Folge für den Medienrot Podcast ungewöhnliche gut 35 Minuten lang. Das liegt schlicht daran, dass ich selbst in der Musikbranche tätig war und genau diese Form des Journalismus schon lange besonders mochte. Musikjournalismus. Ich konnte erst nach dem Mauerfall 1989 mit der Bravo, MTV, Viva und Co. in Kontakt kommen. Diese Medien waren dann aber auch die Begleiter meiner Pubertät und meines Erwachsenwerdens. Mit Melanie Gollin traf ich auf eine Musikjournalistin, die bereits seit 12 Jahren dabei ist. Sie arbeitete zuletzt als Redakteurin beim Berliner Radio Flux FM, einem privaten Hörfunksender, der jedoch nicht dem Klischee des durchformatierten Top 40 Radios entspricht, sondern auf Independent Music setzt. In Berlin, im Netz und ab Sommer 2020 auch in Hamburg. Ich wollte von Melanie wissen, was Musikjournalismus heute ist, in Zeiten von Influencern, Playlisten und Self-Publishing mit eigenen Labels. Das Gespräch wäre sicherlich nicht so ausführlich geworden, wenn nicht Melanie Gollin so mit dem Herzen in Sachen Musik dabei wäre. Gleichzeitig wäre es auch äußerst unfair gewesen, wenn ich ihre Gedanken einfach unterbrochen oder im Nachgang im Schnitt gekürzt hätte. Wir trafen uns also in Berlin-Kreuzberg in der Markthalle 9 zwischen Sake-Tasting und Käsefestival und versanken bei heißer Schokolade und Cappuccino in der Diskussion darüber, was eben Musikjournalismus heute sei.
Wow. Okay. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich dachte, es geht erstmal mit so Soft Skills los. Melanie, erzähl doch mal, hast du ein Haustier oder so? Aber nein. Musikjournalismus, die ganzen, alle Leute beschweren sich, dass es keinen Musikjournalismus mehr gibt, aber das bezieht sich meines Erachtens nach eigentlich nur darauf, dass es keinen Musikjournalismus mehr gibt, wie er in den 90ern oder in den Nullerjahren stattgefunden hat. Damals, als auch ich angefangen habe, na gut, ich habe die goldenen Zeiten vom Musikjournalismus schon gar nicht mehr erlebt, das heißt, ich kenne diese Geschichte, diese Glanz und Gloria eigentlich nur davon, dass mir das die Leute, die mich eingelernt haben, in was auch immer für einen Beruf ich gemacht habe, das erzählt haben. Und dass die erzählt haben, hey, wir waren gerade wieder ein Wochenende in Stockholm mit den Shoutout Louds rumhängen. Oder hier wurde ich rübergeflogen, um mit den Cooks ein irgendwas zu essen in dieser Bar. Ist mir in meinen 12 Jahren Musikjournalismus noch nie passiert. Aber Musikjournalismus heute funktioniert auch nicht mehr so. Da können wir natürlich ganz aktuell anfangen, weil es die ganze Nachhaltigkeitssache gibt und für Interviews irgendwo hinfliegen kompletter Quatsch ist. Aber es geht eben auch darum, dass es Musikzeitschriften in der Form nicht mehr gibt und ich glaube auch nicht mehr lange geben wird. An welcher Ecke soll ich anfangen, Jens? Ich bin total überfordert jetzt. Ich würde sagen, Musikjournalismus heute ist in den alten Strukturen so, wie man das kennt, dass man lange Geschichten macht zu einem Thema oder eine CD-Review, Album-Review. Gibt es noch, wird aber immer mehr zum Liebhaberstück. Das heißt, diese Sachen werden in wenigen Jahren das sein, was jetzt Vinyl ist für den Sammler. Es wird immer Leute geben, die das lesen wollen, aber das werden immer weniger, einfach weil es so viel einfacher ist, Musik zu konsumieren und an diese ganzen Infos ranzukommen. Du brauchst mich nicht als Musikjournalist, um über deine Lieblingsband was zu erfahren. Das kannst du selber machen. Kannst du bei Wikipedia gucken, kannst du bei Instagram, Facebook, TikTok dir angucken. Was jetzt kommen wird, sind kreative Formate, sind kürzere Formate, sind Videoformate, sind so Edutainment-Formate wie mein kleines Quiz, was ich zum Beispiel bei Instagram immer mache, wo man den Leuten einfach, ohne dass sie es merken, was unterjubelt. Obwohl das auch schwieriger wird, weil ich glaube, die Leute immer bewusster, denen immer bewusster wird, wenn ihnen was verkauft werden soll. Also muss man da auch vorsichtig sein. Musikjournalismus heute wird immer mehr über echte Gefühle stattfinden. Das klingt ein bisschen kitschig, aber da glaube ich echt dran. Weil viele Leute, die jetzt diese Preise kriegen für bester Musikjournalist, und ja, ich gender hier nicht, weil das ist in dem Fall so, die machen das schon lange und ich habe das Gefühl, dass die können das alles gut analysieren, aber die brennen nicht. Die können ganz tolle Texte schreiben mit ganz tollen Fakten drin. Aber ich merke immer, dass die sich nicht die lieben das nicht. Also die lieben ihren Beruf bestimmt, aber die lieben nicht die Musik, über die sie schreiben. Damit möchte ich diese Antwort abschließen.
Tatsächlich kommt auch diese sehr breite Anlage der oder sehr allgemeine Anlage der Frage kommt genau daher. Wenn man so ein bisschen guckt, was du machst, dann arbeitest du inzwischen als Freiberuflerin, unter anderem als Musikjournalistin. Gleichzeitig arbeitest du aber auch wahrscheinlich auch freiberuflich für ein Label. Du arbeitest aber auch für ein Festival. Kannst du gerne auch gleich mal alles genauer erzählen. Ich glaube, daher kam diese Einstiegsfrage zu sagen, so was ist denn Musikjournalismus aus heutiger Sicht? Also vielleicht ergänzen wir einfach wirklich darum, was machst du inzwischen in dieser Szene und Branche, um dann vielleicht wiederum sich ein bisschen zu nähern, was ist Musikjournalismus?
Das ist eine gute Idee, das stimmt. Ich habe ganz lange sehr monomedial gearbeitet, möchte ich es mal nehmen. Ich komme ja aus dem Print ganz ursprünglich, habe beim Anke Sellys Magazin angefangen und war jetzt richtig lange bei einem Radiosender bei Flux FM in Berlin und habe mich als Musikjournalist, Musikprogrammplaner, als Moderator im Radio betätigt und habe dann aber gemerkt, es gibt so viele Formate und so viele Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, die ich aber mit meinen Skills, die ich erworben habe in diesen vielen Jahren, sehr gut machen könnte. Vielleicht probiere ich einfach mal andere Sachen. Und das mache ich jetzt seit 6 Monaten, knapp 6 Monaten. Und was mir klar geworden ist, ist, dass Musikjournalismus in ganz vielen Bereichen angefragt wird, dass sehr viele Leute Interesse haben, das für sich zu nutzen. Sehr viele Firmen, sehr viele Marken, die Texte wollen, die Inhalte wollen, die irgendwie musikjournalistisch ist, damit die sich selber auch gut verkaufen können. Denn ich habe es schon angesprochen, dass Sachen verkaufen ist immer schwieriger. Die Leute wollen nicht mehr, dass einem das so ins Gesicht gedrückt wird. Also was kann man Cooles machen vielleicht? Oder was kann man für einen wirklichen Inhalt bringen, um dann so von hinten durch die Brust ins Auge die Marke irgendwie gut im Kopf zu verankern? Ich habe so ein richtig schönes, und das macht mir auch so viel Spaß, und das ist sehr erfüllend, so ein richtig schönes Bouquet von verschiedenen Dingen, die ich tue. Einerseits bin ich immer noch Radiomoderatorin bei Flux FM und mache da eine wöchentliche Sendung, wo ich mich mit älterer Musik beschäftige. Dann dadurch, dass ich, als ich gekündigt habe, gesagt habe, also erstmal Mails rausgeschrieben hat, so ey, wer möchte mit mir arbeiten, kam unfassbar viel zurück und ist ein norwegisches Label auf mich zugekommen, die sich jetzt hier in Deutschland aufstellen wollen. Das heißt, ich mache für die so ein bisschen Marketing, PR, Relations. Ich kenne ja aus meiner Zeit als Musikjournalistin alle Leute, die auch sowas machen wie ich. Man kennt sich, wir sind plus 12. Und das ist jetzt wahnsinnig praktisch natürlich, wenn man die Seite vom Tisch wechselt und jetzt seine ganzen Freunde anpieken kann und sagen kann, hey, hör dir doch mal diesen guten Song an, den wir auf unserem Label jetzt rausbringen. Promo-Arbeit ist wahnsinnig frustrierend, das wusste ich nicht. Ich saß ja, wie gesagt, auf der Empfängerseite ganz lange und habe diese E-Mails bekommen mit, das ist unser neuer Act, das ist unser neuer Song. Und dann ist man ja, wenn man da sitzt, auf seinem Stuhl, ist man so, ist mir egal. Und ich sitze jetzt aber auf der anderen Seite, schicke Mails raus an 350 Leute, 20 Leute machen die E-Mail auf und 5 Leute klicken den Link. Und ich sitze nur da und denke, warum? Wie komme ich an euch ran? Das ist eine Challenge, mit der ich mich beschäftige. Und es ist spannend, es ist frustrierend, es ist aber umso schöner, weil ich mit dem Team arbeite, die sich um so kleine Erfolge auch freuen können, wenn wir dann mal einen Song da und da platziert haben oder in der großen Playlist. So Sachen, über die ich vorher überhaupt nicht nachgedacht habe und die mir als Musikjournalistin vielleicht einfacher fallen als so einen klassisch gelernten Promo-Menschen. Und da kommt wieder die Liebe ins Spiel, auch als jemand, der wirklich immer noch wirklich eine Stimme kriegt, die nur Hunde hören, wenn man mal wieder einen Song gefunden hat, der einen so glücklich macht. Und das muss man immer haben. Man muss immer die Sachen lieben. Was mache ich noch? Genau, das Festival, was du angesprochen hast, ist Ja, 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 ein Festival für nordische Musik, was es gibt 6-mal im Jahr in Berlin, wo sich quasi Bands aus Island, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und den Färöerinseln dem deutschen Publikum zum ersten Mal vorstellen können. Das ist auch eine ganz interessante Welt, wo dann diese ganzen Export-Offices, und auch da kann man aus musikjournalistischer Perspektive sehr viel lernen, denn die nordischen Länder machen sehr viel richtig und gut, wenn es um Musikförderung geht oder um die Förderung der ganzen Musikindustrie geht, was hier in Deutschland, glaube ich, nicht so ist. Jedenfalls packen die einmal im Jahr ihre Newcomer-Bands zusammen, sagen, hey, das sind die Bands, die export-ready sind, das ist das Wort dafür. Dann setzen sich 7 Leute in Berlin hier zusammen und sagen, die und die Band hätte eine gute Chance auf dem deutschen Markt. Und die spielen dann und können dann sich zum ersten Mal einem Fachpublikum, aber auch den ersten Fans präsentieren. Und dadurch erfährt man immer schon sehr früh, wer vielleicht demnächst eine große neue Band, eine große Künstlerin, Künstler sein könnte. Zum Beispiel Aurora hatte da einen ihrer ersten Auftritte vor so 50 Leuten oder so. Kann ich nur empfehlen, geht da mal hin. Was mache ich noch? Genau. Und dann gibt es eben diese Corporate-Sachen oder diese Sachen, wo Leute, die irgendwie entfernt mit Musik zu tun haben, Leute brauchen, die für sie schreiben. Zum Beispiel Initiative Musik oder sowas. Und die brauchen dann auch Leute, die ihre Broschüren schreiben oder einen schönen, flotten Text für die den Förderungsflyer schreiben. Und auch die brauchen, also anscheinend gibt es nicht so viele Leute, die man da fragen kann. Und auch die sind schon auf mich zugekommen. Und das ist dann auch wieder, man muss wieder eine andere Ansprechhaltung haben und andere Dinge beachten. Ich bin sehr froh und kann nur sagen, dass es keinen Mangel an Arbeit gibt, habe ich das Gefühl.
Ein Stichwort, was ich auch lange nicht kannte, was tatsächlich aber, glaube ich, immer relevanter wird, weil wir reden über Streaming, das heißt, wir reden über Playlisten. Was spielt die Playlist inzwischen für eine Rolle, wenn ich noch mit Musikblogs groß geworden bin? Das können wir dann auch später nochmal vertiefen, die heute gefühlt auch schon wieder weniger eine Rolle spielen.
Playlisten im Streaming-Bereich sind unfassbar wichtig und unfassbar unwichtig gleichzeitig. Ich merke das in dieser Labelarbeit, dass das größte Ziel eines Songpitches ist, wenn der neu rauskommt, ist natürlich in zum Beispiel in New Music Friday bei Spotify zu kommen oder bei den entsprechenden Playlisten bei Apple. Und wenn der da drin ist, dann hören den Leute, die den so nicht finden würden. Das heißt, du kriegst 10.000 Streams am Tag von Leuten, die dann aber wiederum gar nicht wissen, wer diese Band ist. Das heißt, die hören das durch oder New Music Friday, da gibt es vielleicht noch mehr Leute, die das aus musikentdeckerischer Perspektive hören. Aber wenn man jetzt sowas hat wie Abendessen mit Freunden, dann ist das ja wirklich nur Hintergrundmusik. Und du kannst Millionen von Streams darüber machen und dann denken, wow, ich habe wirklich Erfolg. Und dann spielst du aber ein Konzert und da kommt niemand, weil ja keiner weiß, wer du bist. Die Leute hören das und hören den Song, könnten aber wahrscheinlich, wenn man sie fragt, nicht den Interpreten nennen oder die Interpretin. Von daher finde ich Playlisten schwierig. Ich gucke mir die als Fan, gucke ich mir die gerne an und höre die durch und übernehme dann aber die Sachen, die mich beim ersten Mal durchhören, getriggert haben, in meine eigene Playlist und vertiefe dann da und siebe da weiter aus. Das ist natürlich für die Songs, die es schaffen, in meine Playlist gut, aber für alles andere, was man nur einmal drüber hört, die haben dann halt verloren. Also irgendwo muss man ja auch aussieben. Es gibt einfach viel zu viel Musik und das ist ein Fakt, der mich als Fan anstrengt, der jetzt wieder in der Auftraglage natürlich sehr gut ist. Aber ich frage mich auch, und da kommen wir dann wieder zu dem, nur 5 Leute klicken auf die Links, die ich rausschicke, weil es einfach zu viel gibt. Und dieser Charakter von, ich bin tatsächlich dann lieber auf so Playlisten von Blogs, wo ich weiß, die haben eh so einen Geschmack, der mir gefällt, oder von Freunden, die auch ihre eigenen Playlisten machen, weil da die Chance höher ist oder meine Zeitverschwendung tatsächlich geringer ist. Ich möchte die Musik ja hören und ich möchte kontinuierlich neue Impulse empfangen, aber wenn ich dafür 6 Lieder hören muss, die mir nicht gefallen, ain't nobody got time for that. Und vielleicht sind Playlisten einfach die neuen Blogs.
Früher hieß es, du machst Promo und dann brauchst du Journalistinnen und Journalisten, die irgendwie zu dem passen, was du da anzubieten hast. Heute, wir haben jetzt die Blogs schon angesprochen, die möglicherweise Menschen, die Playlist-Editor heißen vielleicht, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber auch die, die Podcasts machen, die Instagram-Profile haben etc. pp. Das heißt, du sprichst doch heute, wenn du auf eine Künstlerin oder einen Künstler aufmerksam machen willst, viel breiteres auch Publikum, Fachpublikum an, oder nicht?
Ich glaube tatsächlich, das ist der springende Punkt, dass Blogs heutzutage größtenteils nur noch für die Industrie da sind. Das klingt fies, aber das sind Leute wie ich, die damit aufgewachsen sind. Also das war ja religiös, habe ich ja jeden Tag geguckt, so, was geht ab auf Rote Raupe, was geht ab auf MP3 of the Day oder so. Und ich glaube, dass wir die jetzt so in diesem Umfeld geblieben sind, vielleicht noch die einzigen sind, die sich tatsächlich für die Inhalte dieser Blogs interessieren. Weil ich merke ja auch, dass wenn ich was platziert kriege als Promoter, der Effekt nicht sonderlich groß ist. Das heißt, die Zahlen bei Instagram steigen nicht, die Streams bei Spotify oder bei YouTube steigen nicht. Da braucht man ganz andere Indikatoren mittlerweile. Hashtag Dark Media. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Ich glaube wirklich, dass wenn du was in einem Blog platziert kriegst, dann ist das vor allem deswegen wichtig, weil ich das lese als Musikjournalistin, weil du das liest als jemand, der auch in dieser Branche unterwegs ist und weil andere Editoren, weil andere Musikblogs beobachten, was die Musikblogs machen und sich das dann gegenseitig hochschaukelt. Ich glaube wirklich, da sind wir an einer ganz alten Sache dran, Jens. Das ist nicht mehr so, dass viele junge Leute das lesen, glaube ich. Aber vielleicht bin ich da auch pessimistisch. Im Mai habe ich auf dem Immergut so ein Panel gehalten zum Thema, du weißt ja, jede Musikkonferenz muss ein Panel haben mit dem Thema, was ist eigentlich der Status des Musikjournalismus? Und dachte auch so, oh, kein Bock, was wollen wir denn da noch besprechen? Aber beim Immergut zum Beispiel, es war ein Publikum, die da richtig Bock drauf hatten. Die hatten auch alle super, super Ideen, hatten viele Ideen, wollten darüber reden und haben gesagt, nein, wir wollen das noch. Und die Leute waren dann aber, und das ist jetzt kein schlechtes Merkmal, aber die waren halt auch alle in meinem Alter und die kommen alle aus diesem gleichen Kreis und so. Und Immergut sind halt auch 5000 Leute, die so, das ist nichts Schlimmes, aber die auch immer, das sind auch immer die gleichen Leute. Immergut ist ja so ein geiles Musikentdecker-Familien, also Musikfamilien-Ding. Und die haben da Bock drauf, aber die breite Masse, ich glaube, schwierig. Ich glaube nicht, dass das noch viel mit Musikgeschmack machen zu tun hat. Eher mit so, das ist eher ein Industrieding vielleicht.
Würde zu der These passen, die Sido mal in einem Markus Kafka-Interview, lustigerweise auch in einem Corporate-Podcast gebracht hat, nämlich, dass Labels heute lieber sich Leute signen, die, ich glaube, er hat gesagt, die ihr Social Media schon auf der Reihe haben.
Ja, so ist es. Da habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Es ist schwierig und was mich immer am meisten befriedigt, ist die Arbeit mit Newcomern. Und du hast natürlich einen viel größeren, viel besseren, einfacheren Start, wenn dieser Newcomer schon 20.000 Instagram-Follower hat. Da beißt die Maus keinen Faden ab, ne?
Da müssen wir auf der anderen Seite aber auch sagen, das ist ja dann erst recht der Tod von Musikjournalismus, oder? Also zumindest in den klassischen Medien ist es so, je stärker die Corporate-Kanäle werden und die Unternehmen und Organisationen und Parteien selber kommunizieren und Medien anbieten, also Red Bull ist für mich das beste Beispiel, Red Bull Media House macht nichts anderes als erstmal wahnsinnig viel Content produzieren. Inzwischen ist es, glaube ich, auch im Profit Center, aber eigentlich war es mal gedacht, um die Marke interessanter zu machen als und die Leute enger an sich zu binden. Jetzt machen die Leute das selber, also in dem Fall Künstlerinnen und Künstler. Da brauche ich ja gar keinen Musikjournalismus mehr.
Richtig und falsch. Ich sehe das relativ positiv, diese Corporate- und Brandentwicklung, weil eben kein Geld mehr im Musikjournalismus zu holen ist. Ich kann für keinen Musikexpress, für keinen Rolling Stones schreiben, da ist kein Geld drin. Zumal die Leute, die da schreiben, mich da auch nicht mehr reinlassen, weil der Kuchen so klein ist, dass sie keine neuen Leute haben wollen. Von daher gibt es eben Bemühungen wie Red Bull, die ein unsäglicher Konzern sind, aber Pionierarbeit geleistet haben, wenn es darum geht, wie kann man Geld und Markenmacht nutzen, um vielleicht so ein bisschen was Gutes zu tun in der Künstler- und Künstlerinnenförderung. Finde ich super. Ich meine, über Red Bull müssen wir nicht reden und dass das jetzt in sich zusammengefallen ist, ist auch völlig richtig. Aber es gibt zum Beispiel auch Ticketmaster, die ja jetzt ihr eigenes Magazin haben, das Applause Magazin. Da ist wahnsinnig viel Werbung drin, ne? 2/3 Werbung. Aber der 1/3 ist guter Musikjournalismus. Und warum? Weil sie Musikjournalisten angestellt haben, um das zu machen. Und das ist toll. Ich kenne Musikjournalisten, die sagen, ich will lieber unter einer Brücke schlafen, als dafür zu schreiben und das Geld von solchen Konzernen anzunehmen. Aber ich finde, also ich persönlich mache das, ich arbeite mit diesen Leuten zusammen, weil ich denke, wenn ich davon leben kann und gleichzeitig guten Content bringen kann, dann ist es doch gut. Und vielleicht kann man unterschwellig dann noch Themen reinbringen und kleine Künstler reinbringen, die sonst keinen Platz hätten oder über die ich mir sonst nicht erlauben könnte zu schreiben. Oder was gibt's noch? Seat hat auch ein relativ schlaues Konzept gerade, dieses Seat Sounds, wo sie sich selber sehr stark rausnehmen. Das heißt, Seat besteht jetzt nicht darauf, dass die Interviews in einem Auto geführt werden oder auf der Motorhaube dieses Autos, sondern die sagen einfach, das ist Seat Sounds. Und auf dieser Seite und auf unserem YouTube-Kanal passieren aber wirklich gut gemachte, von Musikjournalistinnen gemachte Formate. Und das ist einfach clever. Weil A, die bringen das Geld rein, die lassen Musikjournalismus leben. Und in 10 Jahren, in 15 Jahren, wenn die Leute, die sich dann vielleicht überlegen, ein Auto zu kaufen, ne? Ich finde das clever. Und wie gesagt, es ist streitbar und es ist mir völlig klar, dass diese ganzen großen Firmen sich da quasi cool kaufen wollen, dieses, was auch immer, Washing, was da betrieben wird. Aber was ist die Alternative? Ich weiß es auch nicht. Ich bin immer super offen für Diskurs. Gehen wir zurück zur Zine-Kultur, wo ich auch großer Fan bin. Oder was passiert? Weil diese Mitte, diese super bequeme, die großen Labels bezahlen uns alles Mitte, die gibt es nicht mehr.
Also für mich klingt das so, als hätte zum Beispiel die Telekom auch alles richtig gemacht. Ich bin viel in der elektronischen Musik unterwegs gewesen, die mit Electronic Beats, glaube ich, eine der coolsten Marken und vielleicht auch eine der relevantesten Media-Outlets gegründet haben, die heute noch eine Rolle spielen, oder?
Ja, also es geht gar nicht meine Musik, aber Electronic Beats ist mittlerweile eine eigene Marke. Und die machen ja auch immer diese Magenta-Live-Dinger, was ja auch nett ist. Das sind dann natürlich viel größere Acts, die das gar nicht mehr bräuchten. Da könnte man nochmal anfassen, finde ich. Aber prinzipiell haben die mittlerweile so eine Reihe geschaffen, die für Musik ganz gut funktioniert. Obwohl, nee, da möchte ich meine Meinung ändern. Dass weil, wie gesagt, wenn sie es jetzt machen würden mit Newcomern, vielleicht kommt das noch, vielleicht ist das eine Idee, dann wäre ich da voll dafür. Aber die nehmen, also Fanta 4, Peter Maffay, Basti, die können auch ohne Telekom so große Konzerte spielen, weißt du, Depeche Mode oder so. Also wenn jetzt noch die Großen sich aufeinandersetzen, dann haben wir ja gar nichts mehr. Da könnte man jetzt wieder über diese Monopolisierung des Live-Marktes reden, aber das ist ein ganz anderes Thema. Die Kleinen, wenn ihr eine große Marke seid, wenn ihr zuhört und ihr seid Apple, Samsung, weiß ich nicht, nehmt euch die Kleinen. Das macht auch viel mehr Spaß.
Ich glaube, es gibt aber noch einen ganz anderen Punkt, wo vielleicht die Großen doch wieder Interesse haben. Also wenn ich mir überlege, mit welchen Medienmarken ich aufgewachsen bin, wo Musik eine feste Größe war. Nehmen wir ganz stumpf MTV. Dann kam Viva dazu. Viva 2 war so eigentlich lange mein Thema, weil das war irgendwie die coolere Musik. Dann gab es die Bravo, klar, die spielt immer für ein gewisses Alter eine Rolle. Aber nehmen wir selbst so eine Sachen wie Wetten, dass. Ja, nicht umsonst haben da die Großen der Branche, die Robbie Williamses dieser Branche, haben da ihre Singles präsentiert. It Takes That waren da. Alle wichtigen Großen haben eigentlich versucht, da ihre Single zu droppen. Klar, am besten immer zu einem bestimmten Marktzeitpunkt, aber es war da. Diese Media-Outlets gibt's alle gar nicht mehr. Du hast von den Musikzeitschriften gesprochen. Da hat eine große Ausdünnung stattgefunden. Anke Sellys gibt's nicht mehr, Intro gibt's nicht mehr. Ich weiß gar nicht, Musikexpress gibt es noch, aber oder andersrum, gibt es den Rolling Stone noch oder ist Musikexpress am Ende, das heißt, es ist der gleiche Laden. Aber gibt es nicht tatsächlich jetzt wieder eigentlich auf beiden Seiten Bedarf, also bei den Kleinen und bei den Großen?
Auf welcher Plattform jetzt?
Egal, auf welcher. Ich glaube, das ist ja quasi nicht mehr so eindeutig zu trennen. Du hast Bewegtbild, du hast Text, du hast Foto. Geht ja eigentlich alles durch alles, außer du hast halt rein Print. Aber da würde ich zumindest die Reichweite in Frage stellen so langsam.
Ja, das betrifft ja alle Medien in gewisser Weise. Die Sachen, wo du Musik im Fernsehen noch unterbringen kannst, sind verschwindend gering. Da hast du vielleicht ein Morgenmagazin, ZDF Aspekte. Hier bei Klaas kann eine Band spielen. Neo Magazin vielleicht, gibt's vielleicht auch nicht mehr. Das ist vielleicht die neue Jan Böhmermann Show, wer weiß. Aber Radio ist ja genau das Gleiche. Es werden ja immer mehr Sender glatt gebügelt. Es gibt natürlich auch Flux FM, Byte FM, Detektor FM, Puls, Ego FM, die sich immer noch bemühen, aber auch bei Flux FM, kann ich euch sagen, wird halt immer darauf geachtet, weil es ist ein privater Sender und die müssen gucken, dass genug Leute zuhören, damit sie dann in der Medienanalyse, in der Ausweisung genug Leute haben, um zu sagen, unser Preis Werbung pro Sekunde ist so und so hoch. Also kann man eben am Morgen auch nicht mehr Rage Against the Machine spielen, wie es vielleicht am Anfang bei Motor FM noch der Fall war. Ich habe über 8 Jahre lang so viele herzzerreißende Hörermails gelesen und dann auch immer versucht, mit den Leuten zu reden und zu sagen, ja, aber es ist kompliziert, ne? Aber auch da in den Bereichen fällt halt so eine Glattbügelung statt. Fritz hat ja sein komplettes Programm überarbeitet und sich auch eher dem Mainstream zugewandt. Man muss eben auch, wenn man, selbst wenn man Indie ist, muss man damit Geld machen. Und damit verlierst du immer mehr den Platz für kleine, also für, oder nicht mal nur für kleine, auch für große Acts. Es ist Bedarf da. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir den decken, weil ich kann keine Fernsehsendung machen. Ein Radiosender zu gründen ist sehr teuer und eine Frequenz zu kriegen ziemlich unmöglich. Da bleibt uns nur das Internet und da müssen wir dann wieder um die ganze Aufmerksamkeit kämpfen. Wie machen wir das?
Ja, vor allen Dingen, wir hatten das schon mal beide als Thema Podcasting, was eigentlich eine Option wäre für halbstündige, stündliche Formate etc. pp. Aber sobald du mit Musik was machen willst, hast du die GEMA als quasi Endgegner, Endboss bei der ganzen Geschichte in dem Spiel. Das heißt, eigentlich ist doch der Weg, man arbeitet mit Marken, Marken entdecken, den Weg endlich mit Musik auch was zu machen, ist eigentlich was ganz Gutes, wenn man mal so ein bisschen das hohe Ross verlässt, was du auch schon angesprochen hast, wir Journalisten wollen unabhängig sein. Faktisch sind wir es, wenn wir für eine Medienmarke arbeiten, nicht, aber wir sind es erst vielleicht auch noch ein bisschen weniger, wenn wir es für die Red Bulls dieser Welt tun. Aber auf der anderen Seite, wenn man noch guten Content unterbringen muss, dazu könnte man jetzt so ein bisschen so gen Ende kommen, dann wird es leider nicht mehr anders gehen, oder?
Da sprichst du ein sehr schönes Thema an, womit ich mich die letzten 3 Tage wirklich beschäftigt habe. Und da interessiert mich jetzt auch mal deine Meinung. Ich habe gerade einen Angebot von einem der größten Konzerne der Welt, für die Copywriter zu sein im Musikbereich. Und sie zahlen mir aber nur die Hälfte von meinem üblichen Stundensatz. Garantieren dafür aber eine regelmäßige Auftragslage. Was mache ich jetzt? Nehme ich diesen Job an und sage, ich verkaufe mich weit unter Wert? Verkaufe ich meine Zeit und meine Expertise für die Hälfte von dem, was ich wert bin? Kann dafür aber vielleicht Themen unterbringen? Und habe ein regelmäßiges Einkommen, auch wenn es weniger ist als unsichere Aufträge, die mir vielleicht mehr Geld einbringen wollen. Oder mache ich es nicht, bleibe ich kredibel, sage ich, leckt mich am Arsch, ihr seid einer der 10 größten Konzerne der Welt. Wie kann es sein, dass ihr mir nicht keinen ordentlichen Stundensatz zahlen wollt? Also ist mir völlig klar, wie das sein kann, aber kann doch nicht sein. Was mache ich jetzt?
Der alte Briest würde sagen, das ist ein weites Feld. Aber tatsächlich glaube ich, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit als Freiberufler, als klassischer Freelancer, da habe ich immer versucht, den Weg zu wählen. Ich habe gerne ein Grundrauschen auf meinem Konto. Das heißt, ich habe durchaus Deals gewählt, wo ich gesagt habe, die Anzahl an Stunden, die ich dafür leisten muss, steht noch in einem fairen Verhältnis dazu, andere Sachen zu machen, die mehr Geld bringen, aber dafür unregelmäßig sind. Gleichzeitig ist es natürlich trotzdem immer wieder so, das hat man sich gut vorgestellt und das hat man in seiner Excel-Tabelle vielleicht auch mal gut vorbereitet, aber die Realität hat einen dann eingeholt und es kann in hartem Stress enden. Also insofern bin ich, glaube ich, gar nicht der einen richtigen Ratschlag geben kann. Ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe diesen Weg gewählt. Also es hat mir gute Connections gebracht, mit denen ich wiederum neue Sachen machen konnte. Und wenn das im sogenannten Business Development, um hier schön im Business-Sprech zu bleiben, dann noch vereinbar ist, vielleicht funktioniert es dann. Letztendlich ist es aber immer eine Frage, es ist auch kein Job, den man für ewig machen muss. Vielleicht hilft er auch manchmal erstmal, gerade im Freelancer-Bereich, die ersten Jahre zu überstehen, bis man sich auch da so weit etabliert hat, dass man sich die Kunden aussuchen kann. Wäre jetzt so meine Denke, aber ich weiß nicht, ob die Sinn macht.
Das stimmt, aber ich habe noch ein paar Probleme und eins ist natürlich, dass ich schon gesagt habe, Leute, das ist die Hälfte meines Stundensatzes und wenn ich jetzt sage, naja gut, ich mach's doch, dann bin ich unglaubwürdig, nicht nur denen gegenüber, sondern auch mir selbst gegenüber, kann meine eigenen Grenzen auch in gewisser Weise gar nicht mehr ernst nehmen. Dann habe ich gerade den kompletten Luxus, dass es wirklich gut läuft und ich mir im Moment erlauben könnte zu sagen, ihr könnt mich mal im Dunkeln besuchen, aber so nicht, Freunde. Und dann denke ich aber wieder genau das, was du sagst, dass man Connections kriegen könnte, dass man natürlich auch diesen Namen im Lebenslauf hat. Wo mir aber auch sehr bewusst ist, dass die Firma genau da weiß, dass ich das denke und deswegen mir auch weniger Geld anbieten kann, weil sie weiß, dass ich denke, ja, aber. Ich glaube, mit beiden Entscheidungen, die ich treffen würde, fühle ich mich schlecht. Ich möchte ein bisschen mehr Robin Hood sein, aber ich weiß es noch nicht. Aber das ist eben dieser ganze Musikjournalisten-Zirkus. Was wir eben machen könnten, ist dann dieses Geld zu nehmen, was ich dann damit verdiene und die kleinere Projekte dann wieder zu machen, diese kleinen Liebhaberprojekte, eben Zines schreiben. Und ich bin ja auch ich finde diesen ganzen Community-Gedanken mit Patreon, mit Steady wahnsinnig gut und sehe da eine große Zukunft von Musikjournalismus, weil die Leute so zugeballert werden mit dieser riesigen Auswahl, die es gibt, dass man über wirkliche Verbindung zu Menschen viel mehr und viel nachhaltiger erreichen kann, dass man sich selber tragen kann und dass man Musik vermittelt bekommt.
Patreon und Steady und solche Plattformen, wo du sozusagen via Crowdfunding...
Es ist eher Crowdsourcing dann, weil es ist wie Crowdfunding nur immer.
Okay, Crowdfunding nur immer. Wenn man solche Wege geht, ist zumindest meine Erfahrung auch aus anderen Bereichen, dass es entweder eine starke Brand braucht oder zumindest eine Person, die quasi eine Brand ist. Also insofern, wie wichtig, und ich würde sagen, in der Musik war es eigentlich immer wichtig, auch wer das geschrieben hat. Ich gebe dir recht, bisher glaube ich, habe ich im Kopf auch eher Männer, an die ich noch denke. Aber wie wichtig ist denn dann da eine Brand, eine Personality, die sagt, so, ich bin jetzt die Person, die dich durch den Wahnsinn der Menge an Medien und an Musik guidet?
Irre, irre wichtig. Ich merke das an mir selber. Ich bin kein Influencer oder so, aber ich merke das auch, dass die Leute bestimmte Dinge an mir wahrnehmen, die man, wenn man das skalieren würde, als Brand bezeichnen könnte. Das heißt, meine Spezialität zum Beispiel sind Dinge mit sehr, sehr speziellen, sehr komischen Vergleichen zu beschreiben. Und das habe ich schon oft gehört, dass die Leute das unterhaltsam finden und dass sie das dazu gebracht hat, sich Musik anzuhören, die sie sich sonst nicht angehört haben, was ein Riesenkompliment ist für mich und mich auch einer der Gründe ist, warum ich immer weitermache. Das möchte ich auch nochmal allen sagen. Wenn ihr Sachen gut findet, wenn ihr die Arbeit von Leuten gut findet, das ist völlig egal von wem, von eurer Bäckerin, von dem Podcaster eures Vertrauens, von der Musikerin, schreibt denen das. Sagt denen Bescheid, dass das gut ist. Denn normalerweise melden sich nur die Leute, die meckern. Und dann hört man irgendwann auf und hey, ich habe bei Flux FM gekündigt und auf einmal kriegt man 120 Mails, dass das ja wohl nicht sein kann, weil man das Beste an dem Radiosender war. Und das ist, also, weißt du, sag das doch so lange, wie es geht. Aber jetzt bin ich abgeschwiffen. Brand ist wahnsinnig wichtig und ich glaube auch, dass die Leute dann eben, und das ist dieses Dark Media, was ich schon angesprochen habe, in gewisser Weise ist es natürlich viel oberflächlicher, aber ist es eine Freundschaft oder eine Verlässlichkeit, die man aufbaut mit den Leuten, die dann auch dieses Community-Ding machen können, woraus man so ein Patreon stricken könnte oder so Real-Life-Begegnungen. Ich finde es auch immer wichtig, nicht zu viel Respekt vor diesen Leuten zu haben, die einem da was erzählen. Geht auf die Leute zu. Die meisten, habe ich festgestellt, möchten den Austausch und möchten gute neue Ideen und eure Gedanken hören.
Melanie, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
Ich glaube, heute Nacht fällt mir wieder ganz viel ein, was ich noch hätte sagen müssen. Wenn ihr jemanden gut findet, lasst es die Leute wissen. Wenn ihr Musik habt, für die ihr brennt, dann lasst es die Leute wissen. Und vielleicht seid ihr dann, also Musikjournalist ist ja auch so ein Quatschberuf, ne? Den kann wirklich jeder machen. Und wenn euch die Connections fehlen, dann schreibt Leuten, die Connections haben. Schreibt mir oder schreibt irgendwem anderen. Ich bin nämlich voll gegen diese Ellenbogengesellschaft. Und ich finde es auch, also manche Musikjournalisten haben ihre Brand darauf aufgebaut, dass sie nur Sachen doof finden. Die werden dafür bezahlt, Sachen zu hassen. Das ist okay. Aber das ist, finde ich, nicht der Spirit, der uns in die Zukunft tragen wird. Ich glaube, der Spirit, der jetzt kommt und worauf ich mich richtig freue, den ich merke an Leuten, die 10 Jahre jünger sind als ich, ist ein Wollen und ein Wunsch nach Gemeinschaft und nach sich gegenseitig hochheben. Keine Angst zu haben, dass die anderen Leute einem was wegessen. Es ist genug für alle da, ich sag's euch. Also speziell jetzt, wenn sich diese Brand-Sache immer mehr ausbauen wird, werden Musikjournalisten gebraucht. Die heißen dann vielleicht nicht Musikjournalisten, die heißen dann Content Creator oder irgendwas anderes. Aber diese Expertise im Musikbereich, die ist weiterhin wichtig. es ist ja wie in jedem Bereich so, know your subject, wisst, worüber ihr redet, kennt euch gut aus und wenn ihr dann Bescheid wisst und einfach euren Shit zusammen habt, ey, Musikjournalist kann wirklich jeder werden. Macht einfach. Einfach machen. Ich bin da.
Danke.
Ja, tschüss.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.